Mein Gesprächspartner heute, Peter Holnick.
Also das ist die Kompetenz, dass man weiß, was in den Medien passiert, was es mit einem macht und wie man die Medien so nutzt, dass sie was bringen und dass sie nicht schaden. Und das hat viel mit Intuition zu tun. Zum Beispiel, dass ein Kind schon sagen kann, ich glaube, den Film gucke ich nicht, der ist mir zu gruselig.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist der zweite Nicht-Arzt in unserer Serie hier. Wir begrüßen Peter Holnick. Herr Holnick ist gelernter Justizbeamter. Und jetzt sind Sie hoffentlich alle ein bisschen verwirrt. Er hat danach soziale Arbeit studiert und er ist jetzt Geschäftsführer des Instituts für Medienpädagogik und Kommunikation des Landes Hessen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Er ist seit Mitte der 80er Jahre Experte für Medienverhalten und das soll heute auch unser Thema sein. Trotzdem würden wir ja so sagen, also Medienkompetenz, Medienpädagoge ist jetzt nicht wirklich die Kernkompetenz von Kinder- und Jugendärzten. Warum finden Sie es denn wichtig, dass wir Kinder- und Jugendärzte uns mit dem Thema beschäftigen?
Ich glaube, weil Kinder- und Jugendärzte mit als erstes eine Veränderung feststellen bei Kindern und Jugendlichen, ne? Also wenn wir zum Beispiel sagen, da ist irgendwas anders, können wir das wissenschaftlich überhaupt nicht nachweisen. Und da ist zum Beispiel so eine Ärztestimme ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass Eltern und Kinder auf Ärztinnen und Ärzte hören. Das heißt, wenn die Ärzte irgendwelche Tipps hätten zu dem Bereich, würde das besser ankommen als in der öffentlichen Veranstaltung.
Okay, also sozusagen Ärzte als Multiplikatoren von den Aussagen, die wir vielleicht jetzt im Laufe des Gespräches erarbeiten. Sie leiten das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation, hatte ich vorhin schon gesagt. Also es geht um Medienkompetenz. Was ist denn Medienkompetenz?
Also das ist die Kompetenz, dass man weiß, was in den Medien passiert, was es mit einem macht und wie man die Medien so nutzt, dass sie was bringen und dass sie nicht schaden. Und das hat viel mit Intuition zu tun. Zum Beispiel, dass ein Kind schon sagen kann, ich glaube, den Film gucke ich nicht, der ist mir zu gruselig. Also das wäre so eine Medienkompetenz. Oder dass ich mich auch mit Systemen auskenne eben. Was ist öffentlich-rechtlich, was ist privat? Oder dass ich auch Geräte beherrsche. Na, was kann ich mit den Sachen machen? Nicht nur konsumieren, sondern zum Beispiel auch produzieren.
Jetzt haben Sie gerade schon als Beispiel gesagt, ein Kind kann sagen, will ich nicht angucken, ist gruselig. Umgekehrt kennt ja vielleicht jeder von uns dieses Gefühl, da gibt es Filme, die lösen automatisch und immer bei mir ein gutes Gefühl aus. Stichwort der Weihnachtswohlfühlfilm. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist genau der Punkt, wo Sie ansetzen, dass ich mir klar werde darüber, dass das, was ich da sehe oder höre, irgendwas mit mir macht?
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Mensch hat ab einem bestimmten Alter einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie. Und der Mensch hat ja das Bedürfnis, das dann zu wiederholen, wenn er Gefühle erlebt. Und sagt, den will ich nochmal gucken. Und ich glaube, das ist alles kein Problem, nur wir reden da zu wenig drüber. Also diese Idee, ich teile mich damit und sage, das ist gut, das ist schlecht. Vor allem mit Eltern, das ist ganz wichtig. Also dass wir möglichst früh lernen, über Medien zu sprechen.
Okay. Drüber sprechen ist das eine. Andererseits muss ich ja auch in gewisser Weise, sage ich mal, Dinge durchschauen, die mir da angeboten werden. Wie könnte man denn sowas lernen?
Also ich glaube, das geht vor allen Dingen als kleines Kind über den Austausch, dass ich mich mitteile, dass das gehört wird und dann kriege ich eine Reflexion. Dann können Eltern sagen, so schlimm ist es gar nicht. Versuch das mal aus der Perspektive zu sehen oder ja, das ist ganz schön schlimm, vielleicht gucken wir das nicht mehr. Also diese Reflexion ist, glaube ich, das Wichtige, weil man alleine nicht weiterkommt in der Mediennutzung.
Gibt es aus Ihrer Sicht Tricks, wie Eltern gemeinsam mit Kindern sowas erlernen könnten?
Ja, also das Erste ist das gemeinsame Sehen, dass man vorher abspricht, wir gucken heute mal was, wir gucken so und so lang. Also dass der Rahmen klar ist und dass man hinterher einfach Zeit hat, um darüber zu sprechen. Wie fandst du das? Warum hat die Person das gemacht? Was glaubst du? Und das möglichst nicht wertend. Ne? Also wenn Eltern bewerten, fangen Kinder an, bestimmte Sachen nicht mehr zu erzählen, weil sie erwarten, das ist jetzt nicht gut, was ich da sage oder denke. Ne? Ich glaube, dieses offene Reden ist ganz, ganz wichtig. Und der nächste Schritt wäre, dass man zusammen was produziert, zum Beispiel. Also man nimmt mal die Stimme vom Kind auf und spielt sie wieder ab. Dann hört das Kind sich selbst. Ne?
Also ein bisschen das, was wir, sag ich mal, in meiner Jugend gemacht haben, als es so einen Kassettenrekorder gab mit so einem Mikro dran. Man macht selber Hörspiele, sowas?
Genau. Genau. Die Kinder kriegen das heute früher mit, weil die Eltern oft Sachen verschicken an Großeltern und dann hören die ja ihre Stimme schon. Aber dass man das ganz bewusst mal macht, nicht für jemand anders, sondern sagt, komm, wir können ja mal sowas wie einen Spielfilm anfangen oder wir können was mit Lego bauen und dann mit dem Handy drüber fliegen und dann Musik drunter legen. Da gibt es ja ganz viele Apps für sowas.
Da gibt es Apps?
Ja. Also Hörspiel-Apps, es gibt Film-Apps.
Um es selber zu produzieren?
Ja. Von Lego gibt es sogar extra Sachen, dass man Stop-Motion und so Sachen macht, dass die Figuren sich von selbst bewegen.
Und da würden Sie sagen, das ist aus Ihrer Sicht ein guter Ansatz?
Das ist super. In dem Augenblick, wo ich anfange zu produzieren, fange ich an zu durchschauen, wie Medien funktionieren. Also ich kann ganz viel erklären, aber indem ich selbst in Handlung gehe, verstehe ich auf einmal, was macht die Musik an der Stelle oder wie ist die Perspektive der Kamera zum Beispiel? Ne? Also wie kann ich was gruselig darstellen oder wie kann ich was lustig machen?
Okay, das heißt Medien oder Mediensysteme verstehen wäre sozusagen ein Punkt, wo Sie sagen würden, das ist wichtig. Gehört dazu auch, dass man damit auch einfach Geschäfte macht?
Ja, nicht unbedingt. Also das ist jetzt modern, Influencer oder sowas.
Ich meine umgekehrt, dass sozusagen das Fernsehen Geschäft ist. Dass das ja nicht nur, das meinte ich mit der Frage.
Ja, natürlich. Also es ist ja so, dass wenn ein Kind anfängt, Fernsehen zu schauen, ob öffentlich oder privat, kommt es mit Werbung in Kontakt. Ne? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, mit dem Kind klarzustellen, dass Werbung erstmal den Sinn hat, dass man ein Produkt kauft, dass man überredet wird praktisch. Ne? Und dass man dem Kind ein bisschen erklärt, das stimmt nicht alles, was da in der Werbung drin ist. Und das ist auch nicht immer gut. Ne? Obwohl es so angepriesen wird, muss das nicht gut sein.
Und das, was fürs Fernsehen gilt, gilt ja für die von Ihnen gerade genannten Influencer umso mehr. Da gibt es ja relativ viele, die tatsächlich sozusagen Firmen gesponsert sind und wo eigentlich ganz klar ist, die wollen jetzt diese Süßigkeit, diese Torte, diese Schminke, diese irgendwas verkaufen.
Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein oder eine Influencerin gibt, die kein Geld von der Industrie kriegt. Sonst lohnt sich das ja nicht, ne? Es gibt ein paar Hobbyleute vielleicht, aber die meisten kriegen von irgendjemand Geld und verkaufen Produkte. Nebenbei oft, also gar nicht im Vordergrund, sondern das heißt, heute habe ich einen Schal an und der ist schön, das reicht schon. Ne? Ich glaube, da müssen wir unsere Kinder viel früher abholen schon, weil das immer früher losgeht, dass sie in diese Influencer-Welt eintauchen. Ne? Also Influencer oder Influencerin ist der größte Berufswunsch in der Grundschule momentan. Und das schon seit ein paar Jahren. Wenn man die Kinder in der dritten, vierten fragt, was willst du mal werden? Ganz viele sagen Influencer.
Okay. Die Zeiten sind vorbei, dass man Lokomotivführer oder Briefträger werden wollte. Okay. Das, was Sie da gerade gesagt haben, verlangt aber natürlich enorm viel Selbstreflexion und auch so ein bisschen innerlichen Abstand dazu. Also wenn ich da sehe, da sitzen im Fernsehen oder auf YouTube oder TikTok, wo auch immer, Menschen, die sind irgendwie sympathisch, die sind cool, die haben bestimmte Dinge. Bis ich da verstehe, dass die da nicht sitzen, um mir einen Gefallen zu tun, sondern um ein Produkt zu verkaufen, da muss ich ja schon mal um drei Ecken gedacht haben. Ist das nicht zu viel Anspruch an die Kinder?
Also ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher ein Anspruch an die Eltern, dass die genug Fantasie haben. Wie erkläre ich das jetzt meinem Kind? Ich hatte ein tolles Beispiel bei meiner Tochter. Es gab eine Werbung von Playmobil und die Figuren konnten ihre Arme in alle Richtungen bewegen. Also in der Werbung. Und ich habe dann mit ihr gesagt, guck mal, wie ist das eigentlich mit deinen Figuren? Und das geht überhaupt nicht. Ne? Das, was in der Werbung ging. Und das hat die mit drei verstanden. Also, dass die Werbung was zeigt, was in der Realität überhaupt nicht möglich ist. Ich glaube, da müssen wir ein paar Beispiele suchen oder wach sein einfach, wenn wir was gucken und ab und zu mal Dinge in Frage stellen und sagen, glaubst du wirklich, dass der Dinosaurier echt ist? Ne? Also gibt es wirklich Dinosaurier? Und da sind Kinder auch riesig dran interessiert, an was gibt es und was gibt es nicht. Das zerstört da gar nichts und es kann sogar Neugierde schaffen.
Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist einer der wesentlichen Ansätze erstens gemeinsam drüber sprechen, aber auch gemeinsam Filme angucken. Also Sie sind jetzt nicht einer, der sagt, nachmittags Fernsehen gucken ist verboten.
Nein. Also wenn das in einem bestimmten Rahmen passiert und wenn andere Sachen noch passieren im Leben von so einem Kind, dann ist der Nachmittag kein Problem. Also natürlich nicht jeden Nachmittag. Ne? Es gab ja, also in meiner Kindheit diese Nachmittagsfilme samstags oder sonntags vor allen Dingen, das war ein Genuss und das war okay. Wir waren draußen und trotzdem konnten wir mal was gucken. Ich glaube, da ist die Mischung einfach das Ding und das ist nicht auf eine Tageszeit jetzt beschränkt.
Mhm. Aber Ihr Credo ist immer, guckt es am besten gemeinsam, wenn es irgendwie geht,
absolut,
oder?
Absolut. Also was wir erleben, ist halt eben, dass Eltern ihre Kinder vors iPad setzen. Ich sehe das immer im Urlaub, dass viele Eltern morgens beim Frühstück schon das Ding rausholen und ihre Kinder gucken. Das geht überhaupt nicht.
Ich kann es kaum ertragen, ehrlich gesagt, wenn ich im Hotel sitze irgendwo und da sitzen die Kinder vor ihrem iPad und die Eltern kümmern sich eigentlich nicht. Ich kann es kaum aushalten.
Ja, geht mir genauso. Ne? Also ich weiß ja, was dann passiert, wenn es ein Ritual wird. Und wir hatten einen Fall im Kindergarten, dass ein Kind nicht gegessen hat, wenn das iPad nicht da war. Also ganz schlecht.
Das habe ich alle Naslange in meiner Sprechstunde.
Ja.
Nicht essen, okay. Wenn nicht Musik läuft, wenn nicht irgendwas ist und so. Das ist leider tatsächlich sozusagen eine Konditionierung, die da stattfindet, wo man sich fragt, wie kommen wir jetzt da aus der Ecke wieder raus? Wie kommen wir denn da raus? Also wenn wir jetzt sagen, Sie hatten vorhin gesagt, Eltern sollen versuchen, ihren Kindern Dinge zu erklären. Aber ich erlebe das manchmal ja auch, also manchmal erlebt man es mit Senioren, aber man erlebt es durchaus auch mit Menschen der jüngeren Generation, wo die Kinder viel kompetenter sind, also im Umgang mit bestimmten Dingen. Das musst du so und so machen, das musst du da und da, da musst du die und die App laden. Das können Kinder dann viel besser als die Eltern. Wie gehe ich denn damit um?
Indem ich das respektiere. Kinder haben eigentlich immer eine stärkere, ich sag mal, technische Kompetenz. Die haben ein Rieseninteresse, wie Dinge funktionieren, bringen sich das selbst bei und sie sind erfolgreicher, weil sie keinen Respekt vor Technik haben. Also Erwachsene überlegen ganz stark, ist das der richtige Knopf oder was passiert? Das machen die Kinder nicht. Die gucken sich Sachen ab, die merken sich Sachen ganz stark. Gerade in der Symbolik, also die können noch nicht lesen, aber wissen genau den YouTube-Button, wo sie da drauf drücken müssen. Und ich glaube, das müssen wir respektieren und das nützt auch ein bisschen, wenn wir mit Kindern über Medien reden, dass sie nicht denken, wir würden alles nur schlecht finden. Weil das ist so ein Hauptding. Kinder reden wenig mit ihren Eltern über Medien, weil sie annehmen, die Eltern finden das überhaupt nicht gut. Und dann sagen sie auch nichts. Ne? Also dieser Satz, was guckst du da für Mist zum Beispiel, würde ich nie sagen, auch wenn es Mist ist. Nur, dass ich das Vertrauen nicht verspiele mit meiner Kritik. Ne? Und wenn ein Kind was beherrscht, also wenn so ein Kind 200 Pokémon-Karten auswendig kann, dann hat es meinen Respekt. Ich sage, toll, es sind jetzt leider keine Vokabeln, aber es ist eine Fähigkeit. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen locker sein, also was die Technik betrifft. Aber die Wirkung von den ganzen Medien, da wissen wir Erwachsenen mehr, weil wir eben schon länger leben und eine Lebenserfahrung haben.
Das fand ich einen spannenden Aspekt, wo Sie gesagt haben, die können manchmal Dinge besser als wir Erwachsene. Und würden Sie sagen, ich sitze zu Hause und kriege, was weiß ich, die Reisebuchung nicht hin oder ich kriege die Bestellung bei Großversender ABC nicht hin und ich frage mein Kind, kannst du mir denn da helfen? Wäre das so ein kleiner Weg, wo Sie sagen würden, das ist gut, es verteufelt die Technik nicht und gleichzeitig zeigt man den Kindern, hey, du kannst hier Dinge? Wäre das ein Punkt?
Auf jeden Fall. Ich habe als Vater einer Tochter schon während sie in der Grundschule war, mir auch Probleme ausgedacht, die ich haben könnte, dass sie mir hilft. Also weil ich glaube, einfach dieses gegenseitige Helfen hilft ganz viel im gegenseitigen Vertrauen. Ne? Also dass man dem Kind zusteht, du hast eine Kompetenz, du bist wertvoll, du kannst mir helfen und dafür helfe ich dir auch. Ich glaube, das ist wie ein Deal in Sachen Medien. Und wenn ich dann meiner Tochter sage, ich glaube, der Film ist noch nichts für dich, nimmt sie mich viel ernster, wenn ich ihr vorher gesagt habe, du hast eine Kompetenz.
Das klingt jetzt alles so auf Augenhöhe und Vernunft und so. Trotzdem gibt es eine, sage ich mal, eine Tendenz eher von den Erwachsenen zu sagen, bestimmte Dinge gehören einfach verboten. Also so ein paar Aspekte, und ich würde die gerne, dass wir die einzeln so ein bisschen aufdröseln. Das eine, verboten medienfrei bis 3, sage ich jetzt mal, ist ja eigentlich ein Verbot. Finden Sie das eine gute Idee oder eine schlechte Idee?
Ich finde das eine super Richtlinie. Ich denke, es kann Ausnahmen geben. Es kann, also das darf nicht so starr sein, dass man sofort panisch das iPad wegräumt, wenn das Kind ins Zimmer kommt, ne? Aber als Grundlinie absolut. Finde ich ganz wichtig, dass das Kind Zeit hat, sich selbst zu entdecken und die analoge Welt. Ja, weil die digitale Welt sehr viel simuliert und vorgaukelt, halte ich es wichtig, dass man erstmal so eine Stärke in der analogen Welt entwickelt mit seinem Körper, und dann kommt irgendwann die digitale.
Okay, und dann würden Sie sagen, schrittweise ranführen, aber dann auch da gibt es ja alle möglichen Dinge, die man so lesen kann. Was weiß ich, im Alter X so und so viele Minuten, im Alter Y so und so viele Minuten. Wie stehen Sie dazu?
Also ich glaube, die Aufgabe von Eltern muss es sein, das Kind zu kennen oder kennenzulernen und dann einzuschätzen, wie ist mein Kind belastbar oder was tut ihm gut. Und da gibt es Kinder, die können dann mit 4 vielleicht eine Viertelstunde gucken, vielleicht auch nur 5 Minuten, und das müssen die Eltern einschätzen. Ja? Ich habe mit meiner Tochter mit 4 Jahren noch keinen Spielfilm geguckt. Wir haben die halbiert und haben gesagt, wir gucken den zweiten Teil einen Tag später oder, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, was hat mein Kind für einen Charakter, wie ist es aufgestellt in der Psyche, und demnach muss man handeln. Es gibt ja vom Staat her die FSK. Die FSK gilt im öffentlichen Raum mit den Zahlen eben, also ab 0, 6, 12, 16 und 18. Und auch da müssen die Eltern gucken, ist mein Kind vielleicht vorher schon mit irgendwas belastbar und hat keine Angst, ne? Oder habe ich ein Kind, das ist 10 und kann noch nichts ab 6 gucken? Das kann auch sein. Ne? Für den öffentlichen Raum hat der Gesetzgeber was vorgesehen. Privat müssen es die Eltern entscheiden.
Ja, und bei privat ist es ja auch nochmal besonders schwierig. Ich meine, wir alle lesen immer darüber, dass Kinder viel zu früh irgendwelchen Gewaltfilmen ausgesetzt sind, irgendwelchen pornografischen Inhalten ausgesetzt sind. Wie kriege ich denn das hin als Eltern, als Erziehungsberechtigter?
Also wir haben so eine kleine Theorie entwickelt in letzter Zeit. Wir haben auch mit straffälligen Jugendlichen zu tun, und wir haben gemerkt, das betrifft so 3 Gebiete. Wir haben einmal Gewaltvideos, und das betrifft oft, also auch so Hinrichtungsgeschichten, das betrifft das Thema Tod. Wir haben Kinderpornografie, auch Sticker und sowas, das betrifft das Thema Sexualität. Und wir haben Verschwörungsgeschichten, das betrifft oft die Spiritualität. Und wir glauben, dass es wichtig ist, über diese 3 Punkte mit den Kindern früher zu sprechen. Also wir haben das Gefühl, dass die Kinder, wenn sie sich Pornos reinziehen oder Gewaltvideos, das ist wie eine Suche nach Antworten. Das ist eine Faszination an bestimmten Themen, die in der Gesellschaft immer noch etwas tabu sind. Und Kindheit mit Übergang zur Jugend hat ja so die Idee, ich will Dinge rauskriegen, ich will wissen, wie funktionieren die Sachen. Ne? Und da ist das Internet natürlich unglaublich lukrativ mit Antworten, die weder die Schule gibt, noch die Eltern geben. Und ich glaube, da könnten Eltern einfach gucken, wie kann ich über bestimmte Themen mit meinem Kind reden und diese Überneugier dadurch ein bisschen verzögern. Ne? Ich würde jetzt mit meinem 5-jährigen Kind nicht über Sexualität reden, ne? Aber über Nacktheit zum Beispiel kann man sagen. Warum sind manche Leute nackt? Warum wollen die anderen das nicht, ne? Dass man allein das Wort nackt schon mal sagt, finde ich ganz wichtig, dass diese Themen mitschwingen. Ne? Gibt es einen Gott? Das ist Spiritualität. Und was ist Schmerz? So Sachen. Und ich glaube, dass die Kinder dann zufriedener sind mit den Antworten und nicht so stark suchen müssen im Netz. Suchen werden sie auf jeden Fall irgendwann und sagen, ich will das jetzt wissen. Wir haben zum Beispiel, was Sexualität betrifft, ja, zumindest in Hessen, wo ich herkomme, ab 4. Klasse ist der Aufklärungsunterricht. Das ist sehr, sehr abstrakt. Und viele Kinder in der 4. Klasse, gerade mit älteren Geschwistern, sagen, da ist doch noch mehr. Und das will ich jetzt wissen. Ja, und dann gehen die auf die Plattformen, wenn sie es schon wissen, und gucken sich das an. Und ich glaube, also man muss nicht direkt ansprechen und Porno sagen. Ne? Aber sagen hier Sexualität, und das ist ein Thema, das kommt noch. Ne? Lass dir Zeit. Also das ist schwer. Also wir scheitern als Medienpädagogen auch immer dran, wie können wir mit einer Schulklasse über Pornografie sprechen, wo die eine Hälfte aufgeklärt ist und die andere noch nicht. Ja? Weil jeder privat nochmal andere Erfahrungen macht im Konsumieren. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und ich glaube, da können Eltern nur vorher reden oder Dinge ansprechen. Nicht direkt, nicht voll, aber ein bisschen. So, ja?
Vorher reden ist ja eins. Häufig ist aber ja, also nicht ganz selten wahrscheinlich, die Situation, sie haben schon mitgekriegt als Eltern, als Erziehungsberechtigte, mein Kind schaut irgendwelche Ballerfilme, schaut irgendwelche pornografischen Inhalte. Dann ist es sozusagen schon passiert, das, was sie eigentlich nicht wollen als Eltern. Gibt es da Umgangsregeln oder wo sie sagen, liebe Eltern, das ist jetzt keine gute Art der Reaktion?
Also ich glaube, eine ganz schlechte Art ist dann oft so nur Übersprungshandeln, dass man alles verbietet. Ja, und dass man bestraft. Wenn ein Kind anderen jetzt keinen Schaden zugefügt hat oder so, dann müssen die Konsequenzen gar nicht so schlimm sein. Ich glaube eher, dass man ganz in Ruhe Dinge erklären muss einfach und sagen, es kann sein, dass sie das gar nicht gut tut. Es kann sein, dass dein Blick auf die Realität ganz komischer wird, wenn du künstliche Geschichten dir anguckst, ne? Oder auch Gewalt. Hinrichtung gibt es hier in Deutschland nicht, ne? Dann guck das mal, wenn du 16 bist oder so. Ich glaube, was toll ist, wenn es Eltern schaffen, ganz offen zu reden. Ja? Also ich habe meine Tochter, glaube ich, mit 11 gefragt, und hast du schon mal ein Porno geguckt? Dann war sie so rumgedrückt, sie hat gesagt, nein, Papa, das ist noch nicht so. Ne? Sie wusste, was das ist. Ne? Ich glaube, man kann offen fragen ab und zu, vielleicht nicht gerade in der Situation, wo Streit ist oder eine Unstimmigkeit, sondern einfach mal, ich glaube, Eltern müssen auch manchmal simulieren. Also ich habe dann gesagt, du, ich hatte jetzt neulich, habe ich gehört, dass Kinder schon sehr früh sowas gucken. Wie ist denn das bei dir? Ja? Also, dass man erstmal aus einer anderen Richtung Bezug auf was nimmt. Nicht direkt ans Kind, sondern ich habe irgendwo gehört, diese Gespräche sind super, super wichtig. Und das ist ja eine Vorbereitung aufs Leben letztendlich, weil diese Medien greifen später auf jeden Fall, also im Konsum. Mhm. Ja?
Okay, und wie immer erziehen, nur wenn die Kinder in guter Verfassung sind. Okay, jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, bestrafen aus Ihrer Sicht keine gute Idee. Verbote sind aber ja gerade ganz schwer modern. Also wenn man sich das anguckt, da gibt es also eine ganze Reihe von technischen Dingen, die sozusagen das Medienverhalten der Kinder überwachen. Das eine. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Verbote, ging gerade durch die Medien in Australien, Handyverbot in der Schule, Handys müssen abgegeben werden und fertig. Beim ersten Hindenken, als ich das so gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, das ist ja erstmal schlau. Klingt ja erstmal gut, keine Handys im Unterricht, dann hat man das Problem ja schon mal nicht. Im Vorgespräch haben Sie mir schon angedeutet, dass Sie das eigentlich eine blöde Idee finden. Sagen Sie noch mal ein bisschen was zu Überwachung und zu Verboten.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neuen Otto-Akut-Ohrentropfen aufmerksam machen. Akute Ohrenschmerzen können Patienten stark belasten. Rasche Schmerzlinderung ist hier entscheidend. Die bewährte Wirkstoffkombination aus Prokain und Phenazon in Otto-Akut-Ohrentropfen lindert schnell und effektiv den Schmerz direkt im Ohr und wirkt außerdem entzündungshemmend. Otto-Akut-Ohrentropfen sind schon ab dem Kleinkindalter zugelassen und bis 12 Jahre erstattungsfähig. Fordern Sie gerne ein Arztmuster zu Otto-Akut-Ohrentropfen bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Sagen Sie noch mal ein bisschen was zu Überwachung und zu Verboten.
Ja, also Überwachung halte ich für eine schlechte Idee, weil ich glaube, die Grundbedingung für eine gesunde Beziehung ist erstmal Vertrauen. Ja, viele Eltern fangen an zu überwachen, ohne ausprobiert zu haben, ob sie ihrem Kind vertrauen können. Dann entwickeln sich ganz komische Sachen. Ein Kind wird überwacht, der Akku vom Kind ist auf einmal leer und das Kind übernimmt die Verantwortung für die Eltern und sagt, jetzt wissen die gar nicht, wo ich bin. Ja, also das hat man schon. Ich glaube, wir müssen mit Vertrauen anfangen. Und wenn das mehrmals missbraucht wird, dann müssen wir neu denken und sagen, was gibt es noch für Optionen? Aber gleich von Anfang an überwachen heißt, ich vertraue dir überhaupt nicht. Das ist die Botschaft. Ich halte Verbote jetzt nicht unbedingt für ganz schlimm. Ich habe zum Beispiel meiner Tochter verboten, dass ihr Smartphone im Zimmer ist nachts. Also viele können sich da noch nicht regulieren und sind neugierig, dann können sie nicht schlafen, dann gehen sie online. Und ich will gar nicht, dass du auf so eine Idee kommst. Das kommt jetzt immer in die Küche nachts zum Laden. Und dann haben wir das als Eltern natürlich auch gemacht und haben gesagt, wir haben es nachts auch nicht im Bett. Ne? Ich glaube, da müssen Eltern ein gutes Vorbild sein. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich auf dem Spielplatz mit meiner Tochter war und ich wusste, es wird für mich langweilig. Ich wusste, ich will am liebsten das Smartphone mitnehmen. Und ich habe ein Smartphone und ein Buch mitgenommen und habe das Smartphone ins Buch gelegt, damit sie nicht sieht, dass ich am Handy bin. Ne? Also kann man jetzt drüber streiten, habe ich da jetzt gelogen oder ist das schlimm? Ich fand es okay, weil sie dachte, ich lese, ne? Als Vorbild.
Naja, aber das ist so ein bisschen ja die neumoderne Variante von ich lese unter der Bettdecke wie ganz früher nach dem Motto 21 Uhr ist Licht aus. Und dann gab es das Lesen mit der Taschenlampe und das war ja auch sozusagen nicht richtig schlimm.
Genau, das war ein Abenteuer.
Genau.
Ein bisschen, ne? Also werde ich jetzt erwischt oder nicht, ne?
Aber lassen Sie uns das nochmal aufgreifen. Ich glaube, so Regeln für uns alle, also wir Erwachsene sind ja auch nicht frei davon, in bestimmten Übersprungsmomenten ins Handy zu gucken. Also kann es von mir selber auch sagen, früher, als ich längere Bahnreisen hatte, hatte ich irgendwie entweder ein Buch oder irgendwie eine Wochenzeitschrift dabei. Mittlerweile habe ich die auch noch dabei, aber ich gucke tendenziell viel, viel häufiger ins Handy, als ich es früher tat. Das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Aber deswegen gemeinsam festlegen von Regeln, wir müssen es ja nicht Verbote nennen, aber ist schon auch kein Fehler, oder? Wir sagen also, das Handy ist, weißt du, sich erstens nicht beim Abendbrottisch, zweitens schläft das Handy in der Küche wie alle anderen Handys der Familie auch.
Genau.
Also da würden Sie sagen, das ist schon in Ordnung, oder?
Absolut. Wir müssen nur gucken, es gibt jetzt so ein Phänomen, dass Eltern Medienzeiten festlegen. Ne?
Genau, WLAN-Zeiten
ja,
begrenzen, dass
genau,
der Router irgendwie runterfährt und so ein Kram.
Genau. Und da erlebe ich jetzt, dass immer häufiger die Kinder die Eltern fragen, kriege ich noch mehr Medienzeit? Also es geht gar nicht mehr um die Inhalte, es geht um Zeit auf einmal als Thema. Und das wollte ich bei meiner Tochter zum Beispiel nie, dass wir über Zeit sprechen. Wenn ich das Gefühl hatte, sie macht genug Sport, sie ist fit, sie ist sozial, dann habe ich nicht auf die Zeit geguckt. Also dann war mir wichtig, dass sie sich wohlfühlt, dass ich merke, es schadet ihr nicht, ne? Wir hatten dasselbe ja mal mit Büchern, also wo es auch hieß, lies nicht so viel. Ne? Also das war 1800 noch was, da gab es so die Idee, junge Männer und Frauen sind gefährdet, weil sie in Parallelwelten abdriften, wenn sie die Schatzinsel lesen oder so. Ne? Ich glaube, die Menge ist gar nicht so das Ding, wenn ein Kind sich normal entwickelt und wenn das, es gibt ja auch Kinder, die machen Extremsport zu viel oder andere Sachen. Ich glaube, Eltern müssen da ein ganz klares Auge drauf haben. Und ich habe immer versucht, dass meine Tochter Dinge selbst merkt, anstatt dass sie auf die Uhr guckt oder dass sie... Ich habe auch gesagt, hast du heute Stress, weil du so lange am Handy bist? Oder ist irgendwas, ne? Also ich habe das schon kritisch begleitet, aber ich habe nie mit Zeit argumentiert.
Man hat ja schon das Gefühl, dass Kinder sind einfach total unterschiedlich. Und manche Kinder, habe ich das Gefühl, die kommen besser mit klareren Leitplanken klar als andere Kinder.
Da haben Sie recht.
Und meinen Sie nicht, solchen Kindern helfen vielleicht doch Zeiten?
Sie haben recht. Also es kommt aufs Kind an, wie was wirkt. Ne? Es gibt Kinder, die brauchen Zeiten. Es gibt Kinder, mit denen lohnt sich sogar Verträge abzuschließen. Also es gibt ja Verträge fürs Handy, die Kinder unterschreiben sollen. Ne? Ich glaube, da muss man einfach gucken, wie tickt mein Kind oder wie tickt unsere Familie? Was brauchen wir da für Rituale oder für Umgehensweisen eben? Und wenn das so schön wäre beim Menschen, dass man sagt, das klappt für alle, dann wäre es kein Problem, aber jeder Mensch ist anders. Und das ist die Aufgabe der Eltern, das rauszukriegen. Wie tickt mein Kind?
Trotzdem auch da nochmal so eine Regelfrage. Also das... Wir hatten es vorhin schon, kein Bildschirm unter 3, da waren sie ganz klar. Bildschirmzeiten bzw. Handyzeiten haben sie gerade sich positioniert, individuell, aber vielleicht nicht unbedingt Zeiten. Trotzdem kommt immer wieder die Frage, auch an uns Kinder- und Jugendärzte, mein Kind will ein Handy, alle haben schon ein Handy, alle haben ein Smartphone und warum ich denn nicht und so. Gibt es da aus Ihrer Sicht als Medienpädagoge einen guten Weg, wie man den Kindern da den Einstieg in diese Welt erleichtern kann?
Ja, ich glaube, dass wir Stück für Stück das machen müssen. Das Handy ist ja nur eine Ansammlung von Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Und wenn die Möglichkeiten teilweise vorher schon bestehen, ohne Handy, kann man die durchaus machen. Also ich habe meine Tochter im sozialen Netzwerk Threema mit 6 angemeldet, die konnte lesen und schreiben. und habe gesagt, du kannst jetzt mit den Großeltern und uns und der Tante kommunizieren. Mir war wichtig, dass sie als Kind sich mitteilt und noch offen ist und uns alles zeigt. Wenn ein Kind in die Pubertät kommt, dann geht es einen eigenen Weg und zeigt Sachen nicht mehr und redet auch nicht mehr so offen.
Hat die Natur ja auch so vorgesehen, ist ja auch richtig.
Genau, absolut, absolut. Und ich wollte mit ihr einfach, ich wollte einfach erreichen, dass sie mit mir vollkommen locker über Mädchen spricht. Deswegen habe ich schon früh angefangen. Ich habe ihr in der vierten ein Nokia, ich glaube AC30 heißt es, ein Handy gegeben erstmal, ohne Internet, ohne die ganzen Apps, ne? Dass sie lernt, mit einem Wertgegenstand umzugehen, dass sie lernt, dass sie was schreibt, wenn sie später kommt oder wenn irgendwas ist. Und als sie ihr Smartphone bekam, das war noch vor der fünften, hat sie das erstmal nur zu Hause benutzt im WLAN. Also sie hat es nicht mitgenommen. Das heißt, es waren immer Schritte, wo ich gucken konnte, wie funktioniert das? Gibt es da Fragen? Ist da ein Problem? Und ich habe ihr dann das Smartphone vor der fünften gegeben, weil ich glaube, die fünfte ist kein guter Zeitpunkt, weil da so viele andere Sachen passieren. Also neue Klasse, neue Schule, neue Lehrkräfte, neue Fächer, ist alles neu. Und wenn ich da noch ein Handy komplett draufpacke, ist das, glaube ich, zu viel. Deswegen habe ich gesagt, ich habe meine Tochter eingeschätzt, die ist fit, die ist sozial, die macht keinen Mist. Deswegen habe ich gesagt, vor der fünf, und zwar in den Sommerferien, hätte ich jetzt eine Tochter gehabt, wo ich weiß, die sucht permanent ihre Grenzen, hättest das Handy erst in der 6 gekriegt. Also auch da müssen die Eltern gucken, wie ist mein Kind drauf? Kann ich mich verlassen? Spricht es auch über die Sachen, die es erlebt?
Jetzt wollen wir immer den Lehrern und der Schule nicht zu viel auf die Schultern packen. Würden Sie trotzdem sagen, dass sowas wie Medienbildung auch in die Schule gehört?
Ich glaube, was Schule leisten kann, ist die technische Seite und auch letztendlich die Risiken zu benennen. Es ist schwierig. Ich habe das Gefühl, dass die junge Generation ab der fünften denkt, das Internet gehört uns. Also vom Bewusstsein her sagen die Alten haben keine Ahnung und wir wissen schon, was gut und schlecht ist. Und da in Schule an Jugendliche ranzukommen, ist nicht einfach als Lehrkraft. Zumal die Schülerinnen und Schüler oft merken, die haben überhaupt keine Ahnung. Die reden eine andere Sprache, die haben die neuesten Sachen nicht drauf. Ich glaube, Schule kann da stellenweise begleiten, aber als Wichtigstes, also dort, wo die Medien das Leben berühren, halte ich die Eltern als ganz wichtig. Also Schule kann ein bisschen reflektieren. Die steht leider unter Riesendruck mit wenig Personal und zu viel Stoff. Und das Problem ist das offene Gespräch. Also wenn jetzt unsere jungen Kolleginnen und Kollegen in die Schule gehen und die Lehrkraft ist nicht dabei, fragen wir, und was spielt ihr so? Was macht ihr? Und die erzählen uns alles. Sobald die Lehrkraft mit dabei ist, erzählen die fast nichts. Weil sie denken, wenn ich jetzt erzähle, dass ich ein Spiel ab 16 mache, dann kriege ich eine schlechte Note. Also das ist so dieses, mit der Offenheit ist es schwer in Schule. Und die brauchen wir aber, wenn wir es wirklich reflektieren wollen.
Okay, das eine ist das Verhalten und was gucke ich auf dem Handy. Trotzdem würde ich ja immer noch so denken, es gibt einen gewissen Bildungsauftrag. Fast jede Zeitung macht sowas wie kostenlose Zeitungsabos für die Schüler. Und gerade jetzt im Jahr 2025 leben wir leider ja in einer Fake-News-Zeit, wie wir sie noch nie erlebt haben. Ich jedenfalls kann mich nicht erinnern, jemals so eine Phase erlebt zu haben, wo auch Fakten negiert werden, wo wissenschaftliche Daten infrage gestellt werden von Leuten, die wirklich keine Ahnung haben. Da würde ich aber schon einen Auftrag der Schule sehen, oder?
Auf jeden Fall. Ich sag mal so, eigentlich müssten wir es schon in der Grundschule machen, dass Kinder lernen zu recherchieren. Ja? Also mein Traum wäre, jede Klasse hat ein Mikrofon und ab und zu gehen ein paar Kinder los und stellen Fragen. Wie wird das Brot gemacht? Was macht der Bürgermeisterin oder die Bürgermeisterin? Suchen Leute, nehmen Augenkontakt auf, recherchieren, kommen zurück, reflektieren das in der Klasse, was sie gesammelt haben. Das wäre genial. Wenn wir das jetzt haben, wir leider, zumindest in Hessen, dürfen die Kinder ja nicht während der Schulzeit raus aus der Schule alleine, sondern nur mit Begleitung. Und da wir nur eine Lehrkraft haben, geht sowas gar nicht. Ne? Ich halte es für eine gute Idee, wenn Klassenfahrten zu Medienfahrten werden. Das heißt, man produziert. Also man sagt, wir fahren in die Jugendherberge irgendwo hin und machen da einen Beitrag zu irgendeinem Thema, was vor Ort ist. Ne? Und reflektieren dann, wie funktioniert das eigentlich mit Antworten, mit Realität und wie können wir Dinge darstellen. Da wäre Schule super. Und das ist für die Fake News ist das super. Also zu durchschauen, wie kann ich was produzieren und es ist glaubwürdig zum Beispiel.
Nochmal, weil mir dieses mit den Fake News gerade wirklich so unter den Nägeln brennt, haben Sie sonst noch irgendeine Idee, wie können wir sozusagen die Kinder und Jugendlichen kompetent machen darin, dass sie falsch von richtig unterscheiden können oder zumindest so ein Störgefühl entwickeln, wo sie dann zumindest denken, kann das denn alles jetzt richtig sein so?
Ich glaube, was wir dringend brauchen, ist wieder diese Idee, dass wir Kontakt zu den Menschen haben, die sich auskennen zum Beispiel. Also die Recherche. Und gleichzeitig könnten wir Formate entwickeln, also wir machen so Sachen wie Fälscherwerkstätten, dass wir selbst fälschen, also nichts Schlimmes, ne? Aber nur gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir eine Nachricht erfinden und wie kriegen wir die glaubwürdig. Und dann lernen die Jugendlichen automatisch dabei, wie Fake News entstehen, was da für Strategien dahinter stecken. Ich glaube, dass das künftig ein Riesenthema wird, also mit Wahrheit oder mit Fälschungen eben. Und da kann Schule super Sachen machen. Und dann kommt ja dazu, durch die viele Handynutzung haben wir eine junge Generation, die weniger Augenkontakt hat, die weniger offen mit Menschen sprechen kann. Und das dient natürlich auch, wenn ich sage, wir machen zu einem bestimmten Ding einen Beitrag. Bitte geht ihr mal, keine Ahnung, irgendwo zu einer öffentlichen Stelle oder zu einer Firma und fragt da mal nach. Wir erleben, dass diese Leute außenrum, also ob es jetzt Industrie ist oder Politik, sehr offen sind und sich immer freuen, wenn junge Leute kommen und Fragen stellen.
Okay. Das finde ich auch sehr gut. Tatsächlich echten Realitätscheck.
Ja.
Nur nochmal als Kinder- und Jugendarzt haben wir auch noch zwei Aspekte, nicht nur beim Thema Mediennutzung, sondern ich sage jetzt auch mal beim Thema Ernährung zum Beispiel. Thema Mediennutzung ist ein Punkt, der mich wirklich irgendwie im Inneren angreift, ist, wenn ich Eltern sehe, die ihren Kinderwagen schieben und nicht mehr auf ihr Kind gucken, sondern parallel irgendwie permanent ins Handy gucken oder eigentlich dauerhaft ins Handy gucken und wenig Kontakt zu ihren Kindern haben. Haben Sie da irgendeinen Trick dafür? Also das nervt mich tierisch, wenn ich das sehe.
Also Eltern müssen die Mädchen in der Tasche lassen, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sind, ne? Es gibt ja mittlerweile schon so eine Kinderwagenausrüstung mit Stativ an den Griff, das praktisch zwischen Eltern und Kind immer das Smartphone ist, geht überhaupt nicht.
Okay, aber da könnten wir Kinder- und Jugendärzte ja zum Beispiel uns durchaus positionieren. Wenn wir diese Dinger in unseren Praxen, in den Sprechstunden sehen, können wir sagen, wie sie, finde ich keine so eine gute Idee.
Ist es nicht sogar so, dass in Österreich in allen Praxen das Schild ist, bitte in den Flugmodus oder sowas?
Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, aber warum nicht?
Ich glaube, das wäre zum Beispiel, also dass man selbst Rituale schafft. Also wir brauchen dringend Rituale, die sich durchsetzen. Und da wäre eine Sache, dass sich durchsetzt in der Bevölkerung, wenn ich zum Kinderarzt gehe, ist das Handy im Wartezimmer aus.
Finde ich einen sehr praktischen Vorschlag. Ja, warum eigentlich nicht? Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier zuhören, schreiben Sie uns doch, was Sie von der Idee halten, Handy aus oder in den Flugmodus in Ihren Wartezimmern. Ja, warum eigentlich nicht?
Ja, Sie merken ja schon, ich arbeite auch gern mit Simulationen. Und wenn ich Jugendliche in der Hochpubertät habe, die mir sagen, dass sie nachts das Handy unterm Kopfkissen haben, um nichts zu verpassen, dann komme ich mit der Strahlung und sage, Leute, wisst ihr, was ihr euch da antut, ne? Ich bin kein Physiker. Ich weiß nicht genau, was da jetzt passiert. Ich weiß, es gibt eine Strahlung, es gibt einen SAR-Wert. Der Streit ist ja, ist der jetzt schlimm oder nicht? Ne? Es gibt einige, die sagen, das ist nicht zu vernachlässigen. Und das wäre für mich auch ein Argument, zu sagen, solange wir nicht wissen, was da wirklich ist oder es verschiedene Meinungen gibt, tun wir mal so, worst case, wir machen es einfach aus.
Mhm. Okay. Einen Punkt würde ich gerne noch fragen, hatte ich vorhin schon mal so angedeutet, auch das Thema kompetente Eltern. Wir haben ja häufig Eltern, die extrem kompetent sind, die sich viel Gedanken machen, die sich genau überlegen, Handy, wann, wie lange und so. Und auf der anderen Seite haben wir Eltern, die extrem unreflektiert damit umgehen. Also mein Thema immer gesunde Ernährung, die wenig Ahnung davon haben, wie man ein Kind gesund ernährt. Die auch wenig Ahnung davon haben, dass vielleicht zu viel Bildschirm keine so eine richtig gute Idee ist. Haben Sie einen Dreh, wie man diese Gruppe von Eltern erreichen könnte?
Also das Tolle ist ja, dass alle zum Arzt müssen. Erstmal, ne? Also wenn wir Elternabende machen in der Schule, erreichen wir einen Bruchteil, die freiwillig kommen. Ich glaube, dass man eine Praxis ein bisschen umgestalten kann als Fortbildungsraum, indem man gescheite Plakate entwirft, die dürfen nicht zu aggressiv sein, aber so dieses Ding, zu viel Bildschirm ist keine gute Idee. Dass man das mit Humor vermittelt, ist ganz wichtig, ein bisschen emotional, nicht als schlimmes Verbot, weil dann machen viele Eltern dicht, ne? Möglicherweise in verschiedenen Sprachen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, weil die Kulturen da unterschiedlich mit Mädchen umgehen. Und wir müssen Eltern noch viel stärker sensibilisieren einfach. Also das Bilden ist immer so eine Frage, wie lassen die sich drauf ein? Aber dass die wissen, dass das ein Thema ist, ist schon mal wichtig. Ne?
Gibt's das schon oder muss man diese Plakate noch erfinden?
Die guten Plakate müssen noch erfunden werden. Es gibt Plakate von Krankenkassen. Ich war jetzt neulich mit meiner Tochter beim Arzt. Ich konnte nichts lesen. Die Schrift war so klein und das war so eine Kunstidee, dass man den Sinn überhaupt nicht verstanden hat. Also es ging um Vater und Tochter und Handy. Ne? Ich glaube, da müssten wir mal gucken, dass wir gute Plakate entwickeln. So gute, wie die Unterhaltungsindustrie die auch macht. Ne? Die emotional ansprechen, die ästhetisch ansprechen, die gut lesbar sind und die eine Geschichte erzählen zum Beispiel.
Okay, da bin ich überhaupt nicht im Bilde, ob unsere Berufsverbände da schon irgendwas haben. Also
es gibt Aktionen, von Krankenkassen kenne ich das, ne? Aber die sind oft sehr naiv kindlich, also gemalt und die Industrie hat viel bessere Ideen, also wie sie ihre Produkte eben verkauft. Ne?
Okay, aber das tatsächlich sozusagen zwei ziemlich konkrete Punkte für die zuhörenden Kinder- und Jugendärztinnen. Überlegungen, handyfreie Zone, Wartezimmer. Zweiter Punkt, Information darüber, vielleicht auch in die Wartezimmer, Infoscreen, was auch immer uns da so einfällt. Es gibt eine Tradition in diesem Podcast und die heißt Do's und Don'ts. Sie dürfen Dinge loswerden, die Sie unbedingt gerne positiv vermittelt haben möchten oder wo Sie sagen, ach bitte, lass es doch, keine wahnsinnig gute Idee. Die Reihenfolge dürfen Sie gerne selber bestimmen. Ich bin gespannt.
Ich beginne mal mit den Don'ts. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir die Medien nicht in den Vordergrund stellen, dass sich alles um die Medien dreht, zu Hause vor allen Dingen bei den Eltern. Es geht nicht, dass wir morgens schon das Zeug anmachen und abends dann wieder ausmachen. Das heißt, einen guten Umgang mit so einer Mediennutzung. Das heißt, die Medien nicht in den Vordergrund stellen. Wir hatten den Fernseher zum Beispiel im Schrank. Das machen manche. Da ist der zu, wenn er nicht an ist. Ne? Das nächste ist, dass die Kinder nicht so früh Medien besitzen. Dass sie das Gefühl haben, sie können selbst bestimmen. Ich kann ständig dran ans Gerät, ich kann es nutzen. Da würde ich mir gut Gedanken machen, ab wann ist mein Kind in der Lage. Auch bei der Überwachung wäre ich vorsichtig. Ich glaube, wie gesagt, dass Beziehung vor allen Dingen aus Vertrauen bestehen muss und nicht aus der Idee, was wissen jetzt meine Eltern über mich? Muss ich vielleicht sogar den Kontakt elektronisch abbrechen, indem ich das Gerät manipuliere oder so? Da sind die Kids auch ziemlich fit.
Ja.
Und das andere ist, wenn die Kinder noch klein sind, nie allein bei den Medien lassen. Das ist ganz wichtig, dass wir das begleiten, dass sie sogar das Bedürfnis entwickeln, ich gucke da nur, wenn die Eltern dabei sind. Das wäre am schönsten. Für die Do's steht bei uns ganz oben das Abenteuer. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Gegenmittel gegen einen starken Medienkonsum sind Abenteuer. Und das haben unsere Kinder definitiv zu wenig. Sie kennen ihren Körper nicht. Das blutige Knie fehlt in der Kindheit, was ganz wichtig ist. Und das ist für mich das absolute Du. Wir müssen gucken, dass unsere Kinder mit ihrem Körper Situationen erleben, wo sie sich spüren. Und ich bin immer für Nachtwanderungen zum Beispiel. Situationen, die man vorher nicht berechnen kann, wie sie ausgehen. Ne? Wir Eltern können das schon berechnen. Ich gehe natürlich nicht in den Wald, wo Bären sind. Ich gehe in den Wald, wo ich weiß, wie ich wieder rauskomme. Ne? Aber dass die Kinder das Gefühl haben, da ist was Spannendes außerhalb der Medien. Ja. Wir haben eine sehr optimierte Kultur mittlerweile, die versucht, die Kinder, also Schule ist optimiert, da gibt es keine Abenteuer. Viele Sportarten sind leistungsorientiert, da ist das Abenteuer halt eben der Pokal. Aber was ich meine, ist einfach Situationen, wo Kinder mitentscheiden müssen. Was mache ich jetzt, dass es mir gut geht zum Beispiel? Die Eltern können sich auch mal verbünden. Wir haben eine Elterngeneration, die wenig über Medienkonsum spricht, weil viele Eltern denken, ich mache alles falsch. Und deswegen reden sie nicht mit anderen Eltern und das müssten wir fördern. Also dass Eltern sich austauschen, wie macht ihr das eigentlich? Ganz offen, auch mit der Angst, ich mache vielleicht einen Fehler, das wäre super. Also das sind die zwei wichtigsten Do's und ich glaube, dann noch in Zeiten wie diesen, die ja sehr negativ geprägt sind, vor allem von Nachrichten, dass unsere Kinder das Gefühl mitbekommen, die Zukunft kann auch gut werden. Also das ist gerade was, wo man nur hört, es wird alles schlimmer. Und ich glaube, nach so einer Pandemie sind die Kinder eh schon belastet. Und wenn die dann hören, es wird noch schlimmer, ist keine gute Idee. Also da wäre ich sogar auch bereit zu lügen und zu sagen, es wird alles gut.
Okay, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort zu sagen. Also ein positiver Blick in die Zukunft hilft uns allen. Und wenn wir das den Kindern vermitteln, ist das sicher auch gut. Können wir uns selber vielleicht auch ab und zu mal vermitteln. Vielen herzlichen Dank, Herr Holnick, fürs Kommen, für dieses sehr interessante Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen. Wir freuen uns über Likes auf den üblichen Plattformen. Und wir freuen uns natürlich auch über Anregungen zu neuen Themen und neuen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium. Der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.